freudenbotschaft.net. Nicht anklicken.
Auf keinen Fall anklicken. Was war daran eigentlich schwer zu verstehen, dass man hier bitte nicht anklicken darf? Hat deine Neugierde gesiegt? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Hast du überhaupt gedacht, bevor du der klaren Anweisung Widerstand geleistet hast? Und wenn ja, wie lang hat dein innerer Kampf gedauert, bis du hier trotzdem draufgeklickt hast? Nicht sehr lange, vermute ich. Nervt dich meine Kritik? Gut, sehr gut, denn das sollte sie. So wird dir nämlich einiges über dich selbst klar, lieber Leser. Hä? Warum über mich selbst? Höre ich dich fragen. Ja, über dich und mich und über alle Menschen. Und hoffentlich auch sehr viel über Gott und Satan. Okay, es ist ja gut, dass du hier draufgeklickt hast. Lies doch bitte ruhig weiter. Du kennst doch sicher die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Da war doch irgendetwas. Na? Fällt der Groschen? Ja, genau. Die durften von allen Früchten des paradiesischen Gartens nehmen. Nur von einem einzigen Baum sollten sie die Finger lassen, nämlich vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war das erste Gebot Gottes, das er den Menschen gab. Er warnte sie streng davor, von dieser Frucht zu essen, denn sie würde ihnen den Tod bringen. Adam und Eva taten es dennoch. Mit dem Gesetz ist das so eine Sache. Das hat der Apostel Paulus im Römerbrief sehr gut erklärt. Obwohl es nämlich heilig, gut und gerecht ist, lässt es sich merkwürdigerweise von der Sünde missbrauchen. Denn jedes Verbot verlockt uns, es zu übertreten. Paulus schreibt in Römer 7,7-13 folgendes. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte. Du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Okay, verstanden? Schwierig zu lesen, gell? Starker Tobak. Das muss man erst einmal kauen, um es zu verinnerlichen. Was steht da eigentlich geschrieben? Gottes Gebot an Adam und Eva bewirkte demnach, dass in ihnen die Begierde erregt wurde, es zu übertreten. Echt krass. Die böse Sünde wird durch das gegen sie gerichtete gute Gesetz belebt und gefördert. Das ist sehr kontraproduktiv. Ein verzwicktes Problem. Hätte Jesus der Menschheit dieses erste Gesetz nicht gegeben, dann wären Adam und Eva in einem Zustand der Einfachheit und Sündlosigkeit verblieben. Sie hätten überhaupt nicht gewusst, was Sünde ist. Sie schämten sich ja auch nicht wegen ihrer Nacktheit, denn sie war ihnen keine Verfehlung. Was das mit dir zu tun hat, lieber Leser? Naja, du und ich und alle anderen Menschen hätten nicht anders gehandelt als Adam und Eva. Auch in uns wäre die Sünde durch das Gebot aufgelebt. Auch uns hätte sie getäuscht und getötet. Auch bei uns hätte das Gesetz Gottes paradoxerweise dazu geführt, dass die Verfehlung überaus sündig geworden wäre. Denn gemäß 1. Korinther 15, 56 und 57 ist das Gesetz die Kraft der Sünde. Und in Römer 8, 2 wird es von Paulus das Gesetz der Sünde und des Todes bezeichnet. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aber was ist die Lösung? Ich meine, es war doch trotzdem gut, dass Gott Adam und Eva ermahnt hatte, nicht von der Mischfrucht des Guten und Bösen zu essen, oder? Natürlich war es das. Gott handelt immer gut. Denn hätte er davor nicht gewarnt, dann hätten die beiden die üble Frucht möglicherweise ahnungslos gegessen. In diesem Fall hätten ihre toten Seelen von ihm Rechenschaft gefordert, warum er sie davor nicht bewahrt hatte. Als ein guter und gerechter Gott musste Jesus Adam und Eva also das Gebot auferlegen, denn es diente schlicht und einfach zu ihrem eigenen Schutz. Wenn er so besorgt war, warum hat er dann überhaupt so einen gefährlichen Baum erschaffen und ihn ausgerechnet in der Mitte des Paradieses platziert? Warum hat Jesus die Schlange gemacht und warum duldete er überhaupt ihre Anwesenheit im Paradies? So tat Gott das alles. Fand sich dieser Baum wirklich in der Mitte dieses Bereichs, wie es Eva sagte? Oder stellte vielleicht der Baum des Lebens das tatsächliche Zentrum des Gartens dar? Ich bitte den Leser, die Bibel in die Hand zu nehmen und selbst nachzuforschen, welcher der beiden Bäume das tatsächliche Zentrum gewesen war, und nicht auf die Worte der verwirrten Eva zu achten. Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig. Sie entscheidet über Leben und Tod. Woher nur stammt dieses ganze gedankliche Durcheinander? Woher kommt so viel theologische Orientierungslosigkeit? Und welches Ziel wird damit verfolgt? Und von wem? Was machte die Schlange? Als die Sünde in Person trumpfte Satan infolge des guten Gebotes Gottes auf. Er weckte in den Ureltern der Menschheit das Misstrauen in die Güte Jesu und legte in sie das Verlangen, ihm gleichwertig zu sein. Hatte Gott dies nicht kommen sehen, als er ihnen die Anordnung auferlegte? Ahnte er nicht, dass sein Verbot trotz der in ihm wohnenden Heiligkeit paradoxerweise zur Sünde und damit zum Tod führen würde, vor welchem es eigentlich bewahren sollte? War Jesus so kurzsichtig und war der Sündenfall ein bedauerliches Missgeschick in der Menschheitsgeschichte? Fehlte es dem Schöpfer an vorausschauender Weisheit? Was ist daran eigentlich schwer zu verstehen, wenn Gott uns Gebote auferlegt? Sollten wir nicht besser mehr darüber nachdenken, ob er uns liebt und uns dadurch beschützen und in seiner Nähe behalten will? Begreifen wir, dass er uns das ewige Leben in seiner Herrlichkeit schenken möchte? Warum tut uns seine Kritik weh? Trotz der eindringlichen Warnung Jesu haben Adam und Eva vermutlich bereits vor dem Gespräch mit der Schlange erwogen, vom Baum des Fluches zu essen. Denn das Verbotene verlockt stets dazu, es auszuprobieren. Aber sie kannten Gott und vertrauten seiner Güte. Ihnen war der Geist des Misstrauens ihm gegenüber noch nicht eingeimpft worden. Auch lag ihnen die Idee fern, sich selbst mit ihrem Schöpfer zu vergleichen und ihm ebenbürtig oder sogar überlegen sein zu wollen. Jesus war ein herrlich gütiger Gott, der ihnen das wunderbare Geschenk einer Fruchtfülle des Lebens gab und mit ihnen eine innige persönliche Gemeinschaft pflegte. Er segnete sie reich und für Adam und Eva bestand kein Zweifel an seiner Gerechtigkeit und dem ehrlichen Wohlwollen ihnen gegenüber. Warum vermochte dann die Sünde in ihnen zu wirken, Wie schaffte es die Schlange, sie zur Rebellion gegen Jesus zu führen? Kennen die Antwort schon. Das gute Gesetz Gottes selbst bahnte ihr dafür den Weg, denn es diente Satan als eine Kraft der Manipulation. Aber was ist Gottes weiser Plan? Warum ließ er das alles zu und wirkte daran sogar mit, indem er das Gebot aufstellte? War er ignorant? Setzte er die Geschichte einfach in Gang und sah passiv mit verschränkten Armen und zornig beleidigtem Gesicht zu, wie sich das alles negativ entwickelte? Mit anderen Worten, schläft Gott? Wurde er durch die Ereignisse überrascht? Ist er nicht allmächtig und allwissend? Auch diese Fragen müssen verneint werden. Seine Gerechtigkeit und Güte verbot ihm ein solch liebloses Verhalten. Ach so, dann ließ er also alles bewusst in die Brüche gehen. Ist das vielleicht liebevoll? Ja, ja und nochmals ja. Gott ist nicht nur liebevoll, sondern die Liebe in Person und überaus weise. In seiner Weisheit führt er trotz der Freiheit seiner unfolgsamen Geschöpfe und den strengen Forderungen des gegebenen Gesetzes alles zum Guten. Das heißt, zum Besten für sie und zum überaus Guten für sich selbst. Aber wie macht seine Liebe das eigentlich? Und warum ist der Weg zum Leben so beschwerlich? Hierzu müssen wir begreifen, dass das Gesetz ein Pädagoge ist, ein Lehrer, ein Zuchtmeister, der uns zu Jesus Christus führt. Es kam erst später dazwischen hinein, denn die Gnadenverheißung Jesu ist älter und beständiger als das Gesetz. Es kann sie nicht unwirksam machen. Wer Jesus begegnet ist, steht nicht mehr in der Schule des Gesetzes, denn es zielt darauf ab, dass man den Sohn Gottes findet. Danach verliert es seinen Zweck. Das schreibt Paulus in Galater 3, 15 bis 29. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber das des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Im obigen Abschnitt, geht es natürlich um das Gesetz, das Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gab. Jedoch, wie steht es mit dem ersten Gebot Jesu im Garten Eden inhaltlich in Verbindung? Existieren hier Parallelen oder eine zeitlich logische Kontinuität? Wenn ja, was hat die Analogie damit zu tun, dass dieser Bund für Unmündige bestimmt war? Wurde das Gesetz vom Sinai von Gott angeordnet? Wer Galater 3, 15 bis 29 aufmerksam gelesen hat, wird die Antworten darauf bereits kennen. Es waren Engel, die das Gesetz für Israel gefordert und angeordnet hatten. Sie waren offenbar sehr auf die Heiligkeit des Volkes Gottes bedacht. Oder war das vielleicht nur scheinbar der Fall? Steckte etwas anderes dahinter? Der dem Abraham verheißene Same, Jesus Christus in Person, war ihnen jedenfalls nicht wichtig, sondern Israel stand im Fokus ihrer Aufmerksamkeit. Warum eigentlich? Hatte es möglicherweise damit zu tun, dass der verheißene Same aus diesem Volk stammen würde? Der Gottvater stellte ihnen einen Mittler zur Verfügung, den sie entsandten und der in ihrem Auftrag der Bundesgott Israels werden sollte. Dieser Mittler und Gott Israels war ausgerechnet Jesus, der verheißene Same aus dem 1. Mose 3,15, welchen Moses dem erwählten Volk als den Schöpfer Jahwe Elohim bekannt machte. Er war der Gesetzgeber des alten Bundes. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und in der Schlachterübersetzung steht in Galater 3,16 folgendes geschrieben. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Bei dem verheißenen gesegneten Samen, dem Retter aus dem Fluch des Gesetzes, geht es also ganz klar um Jesus Christus und nicht um die Kinder Israels gemäß Fleisch. Wieso Fluch des Gesetzes? Was soll das bedeuten? Hat Jesus nun das Gesetz gegeben oder hat er die Menschen davon befreit? Was stimmt jetzt? Das ist alles so schwierig zu verstehen. Ich dachte, das Gesetz ist gut, heilig und gerecht. Es wird von der Sünde lediglich instrumentalisiert, wie Paulus in Römer 7,13 schreibt. Oder? Und was hat das alles bitte schön mit mir zu tun und dass ich diese Seite angeklickt habe? Was habe ich denn mit Adam und Eva am Hut oder mit Israel? Betrifft mich das denn persönlich in meiner alltäglichen Erfahrungswelt? Hat es etwas mit meiner Zukunft zu tun? Lieber Leser, wenn du dir solche oder ähnliche Fragen stellst, dann möchte ich dich ermutigen, weiterzulesen. Du wirst besser verstehen, wie Sünde, Gesetz und Gnade mit dir und deinem Leben zusammenhängen. Jedes Gesetz oder Gebot ist eine Abmachung, in welcher eine Leistung für einen bestimmten Gegenwert erbracht wird. Bei Nichterfüllung der vertraglich geregelten Vereinbarung folgen Strafen für denjenigen, der sich nicht an die Bestimmungen gehalten hat. Diese Bußen sind ein Teil des Abkommens. Jesus legte den Ureltern der Menschheit das Gebot auf, nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Der positive Gegenwert dafür war das ewige Leben, welches sie im Paradies behalten bzw. bekommen sollten, wenn sie diese Anweisung befolgen würden. Denn ihnen stand es ursprünglich sogar frei, vom Baum des Lebens zu essen. 1. Mose 2, 9 und 16, 1. Mose 3, 22. Die Strafe Gottes bei Nichteinhaltung des Vertrages war jedoch der Tod der Menschen, das heißt ihr Verlust seiner Nähe und des daraus resultierenden Lebens. 1. Mose 2, 17. Adam und Eva würden aus dem Garten Eden vertrieben werden. 1. Mose 3, 24. Das war der vertraglich proklamierte Fluch des Gebotes Jesu. Bevor dies geschah, gab ihnen Gott jedoch in 1. Mose 3,15 die Verheißung des kommenden Retters und Überwinders der Schlange. Der Same des Weibes würde sich von ihr beißen, wegschnappen lassen, sie aber dennoch besiegen. Und genau das geschah auf Golgatha, als Satan Jesus in den Tod gab, aber dadurch selbst bezwungen wurde. Adam und Eva erhielten also den prophetischen Trost, dass der erlittene Fluch des Gesetzes einst durch einen ihrer Nachfahren gebrochen werden würde, und dieser Same des Weibes war Jesus Christus selbst. Und wo ist hier die Parallele zum Gesetz, das Israel am Sinai empfing? Nun ja, auch dieser Bund Gottes war eine Abmachung mit den Menschen. Sie wurde nicht mit der gesamten Menschheit getroffen, sondern nur mit seinem auserwählten Volk Israel. In diesem Alter Bund oder Altes Testament genannten Vertrag wurde festgelegt, dass Israel die Gebote Jahwe Elohims zu halten hatte. Als Gegenleistung dafür würde er sein Bundesvolk in das gelobte Land führen und dort überaus reich segnen. 5. Mose 28, 1-14. Dieses verheißene Erdland entspricht in der Adam- und Eva-Geschichte dem Garten Eden. Hier wohnte Gott inmitten seiner Erwählten, denn die Israeliten hatten ihm eine feste Bleibe, einen Tempel gebaut. 5. Mose 12,5 und 2. Chronik 7,12. Bei Nichteinhaltung des Vertrages wurde dem Volk jedoch der Fluch des Gesetzes bestimmt. Das heißt, es sollte in diesem Fall aus der Ehe, also aus der persönlichen Bindung mit seinem Gott, entlassen werden und die festgelegte und selbstgesetzlich akzeptierte Strafe erhalten. Hosea 1, 6 und 9. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach, gib ihr den Namen Loruhama, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Und er sprach, gib ihm den Namen Loami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Der paradiesische Zustand würde verloren gehen und das Volk würde in das Exil gelangen, also gewissermaßen jenseits von Eden leben müssen. 5. Mose 28, 64 bis 66. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Göttern aus Holz und Stein. Unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Der heilige Berg Zion und damit Gottes Nähe wäre für die Gefallenen entheiligt und verloren. Diese harten Worte des Fluches des Gesetzes finden auch im Neuen Testament ihren Widerhall. Denn Paulus schreibt in Römer 11, 8 bis 10 Folgendes über die verstockten Juden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Dieser Fluch erinnert sehr stark an den Fluch Gottes in 5. Mose 28 und an die Verdammung Adams und Evas im 1. Mose 3, 16 bis 19.